Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Wow,
es singt wieder.
Es singt und lacht. Wo gesungen wird, da lass dich nieder, Gregor. Ist so.
Hallo,
wo gesungen
Patrick.
Wird, da lass dich nieder. Ja. Böse Menschen haben keine Lieder.
Ja, so ist
so
das.
So ist's. Ein neuer Tag.
Ja, du bist gut gelaunt, ja?
Absolut.
Ja. Sehr gut.
Ich habe jetzt du hast eine kulinarische Geschichte vorbereitet, glaube ich. Nicht? Hast du nicht?
Nein.
Ich kann dir sagen, du kennst ja noch die Geschichte, damals war doch in diesen Sterne-Restaurants, gab es doch irgendwann mal, 15 Jahre, 20 Jahre, da gab es doch eine Wasserkarte. Weißt du noch?
Ach ja, stimmt, es gab mal Wasser so.
Ja, genau. Dann hast du dieses Fidschi-Wasser, ich glaube für 25 Euro oder sowas,
ja, genau.
Bezahlt, ja. In Sterne-Restaurants aus dieser Plastikflasche und hast dich dafür gefeiert, dass du dann so eine Plastikflasche Fidschi-Wasser getrunken hast.
Ja, habe ich letztens noch tatsächlich.
Da gab es ein Wassersommelier.
Ja, genau, Wassersommelier.
So. Und danach kam lange nichts, ne? Weißt du, was jetzt kommt?
Nein, was kommt denn jetzt?
Ein Butterwagen.
Och nee.
Doch. Im Herlin Hamburg, habe ich jetzt Herlin gesagt? Ja.
Ja.
Ja, heißt doch so.
Es gibt da, ja.
Das Sterne-Ding, zwei Sterne, ne?
Ja. Nee, ein Stern.
Ein Stern nur? Ich habe gedacht zwei.
Herlin hat zwei. Achso, Herlin, stimmt.
Ja,
Herlin,
haben die nicht zwei?
Ja, kann sein.
Egal, Butterwagen. Ja.
Butterwagen.
Dann kommt eine Dame an den Tisch. So, ich habe jetzt hier unseren Butterwagen mit einer Butter aus dem, der Käseaffineur aus dem Elsass, der macht jetzt auch Butter. Was soll er auch sonst machen? Und dann kannst du dir Aromaten dazu servieren und kneten lassen von der Dame, die dann kommt. Also mit Schnittlauch oder mit Trüffelchen. Okay. Oder
wobei
mit
das ehrlich gesagt ganz lecker klingt.
Das ist, also,
da würde ich nicht Nein zu sagen.
Nein, aber das ist so eine Geschichte so nach dem Motto, na wie bespaße ich den Gast jetzt noch mal ein bisschen. Ne?
Ich vermisse ja oft den Käsewagen, der stirbt ja aus, weil er viel zu teuer war, auch im Unterhalt.
Wer hatte den besten Käsewagen der Welt?
Das weiß ich nicht.
Dieter Müller damals im Schlosshotel Lehrbach.
Okay.
Sensationell.
Ja.
Also das sind Erinnerungen, mein lieber Kokoschinski.
Ich weiß noch, früher, so in den 90ern, wenn man mal in Frankreich war, so in Mittelklasse-Restaurants, da war noch hinterher so eine Käseauswahl.
Ja, gibt es im Elsass immer noch ein Käserestaurant tatsächlich. Ich glaube, das heißt sogar Glosch und in der Mitte steht so ein riesen Käsebuffet, unfassbar. Und da ist so eine riesen Käseglocke drüber, die hochgezogen wird. Das ist ein Erlebnis, sollte man mal machen. Ja.
Okay.
Also, Butterwagen.
Ja,
aber Käsewagen, ja, stimmt. Jetzt kriegst du am Schluss immer nur irgendwelchen rudimentären Käse in irgendwelchen Läden. Ne?
Ja.
Und dann heißt es immer hier, der Affineur Waldmann oder der Affineur Tralala hat irgendwas zusammengestellt. Letztendlich haben sie was bestellt und er hat geliefert. Ne?
Apropos Milchprodukte.
Ja,
hast du mitbekommen, demnächst wird es keinen weißen Camembert mehr wahrscheinlich geben. Ne?
Ach, verrückt.
Hast du mitbekommen?
Nein.
Ja. Es gibt einen Schimmelpilz, also der Schimmelpilz, der auf dem Camembert ist, der heißt, Moment, ich hab's, wo steht's denn?
Mhm.
Penicillium Camemberti.
Mhm.
Ne? Der ist so schön weiß, strahlend weiß. Früher war der.
Der kommt auch mal, jetzt auch in die Jahre. Ne?
Ja, und der darf nicht gekreuzt werden.
Ja.
Und der verliert seine Fähigkeit, sich zu vermehren.
Okay.
Und der wird immer weniger.
Und jetzt?
Ja, und jetzt müssen die demnächst wieder anderen Schimmelpilz benutzen, wie ganz früher.
Mhm.
Da war der auch mal gelb, der Käse und orange und mal grünlich.
Okay. Aber grün finde ich schwierig bei Käse.
Ja, aber es ist grün changierend.
Okay, ist ja kurz vor Wegschmeißen.
Nee, aber der dann halt eben nicht.
Okay.
Und da ändert sich dann aber auch ein bisschen der Geschmack und die Textur und so, weil das sich anders verhält.
Guck an.
Ja, siehst du?
Ja.
So. Wahnsinn.
Es ist der Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Weißt du, was auch Wahnsinn ist?
Was ist?
Dass wir leidenschaftliche Hobbyköche sind.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns ist der bessere Koch.
Das ist auch Wahnsinn.
Absolut.
Ja.
Wir stellen euch in jeder Folge auch heute zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. In welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast...
Ach so, bei uns sogar. Ist das mein Part jetzt?
Das ist dein Part.
Das ist Martina und Moritz, beziehungsweise Martina Meut und Bernd Neuner Duttenhofer, alias Moritz.
Das ist der Wahnsinn.
Ja.
So, dann würde ich sagen...
Ich habe noch einen kleinen Recap.
Ach.
Ich habe noch einen kleinen Recap zur letzten Sendung. Du hast mich ja letztes Mal, vielleicht erinnerst du dich, im Sherlock genannt. Mhm. Weißt du noch warum?
Ja. Weil du dem Übersetzer auf die Spur gekommen bist, der eigenmächtig Rezepte ändert.
Ja, genau.
Mhm. Der hat sich gemeldet?
Nein, Mr. Watson.
Der hat sich erschossen.
Mr. Watson hat sich gemeldet.
Auch verrückt.
Beziehungsweise genauer gesagt Mrs. Watson.
Ja.
Beziehungsweise jetzt noch genauer gesagt Frau Melanie Stiebner hat sich bei mir gemeldet.
Ach guck.
Ihres Zeichens Verlegerin und Chefin.
Chefin.
So. Vom Stiebner Verlag.
Ja.
Wir haben eine sehr freundliche Mail als Mr. Watson,
ja,
ne, und wollte mich mal aufklären.
Ach,
ne?
Guck.
Ja, soll ich mal zitieren?
Ja, das darfst du das aus dem Ding? Ja.
Das habe ich jetzt noch nicht. Ich werde das noch klären, ob ich
okay,
das darf.
Bestimmt.
Ja.
Ist ja freundlich, ist ja nett.
Ja,
wir sind ja auch nett.
Genau.
Nette Menschen dürfen alles.
Ja, und ich muss ja auch sagen, das hat ja dieses Übersetzungsbüro, hat das so ein bisschen, vielleicht haben sie so ein klein bisschen wichtiger gemacht. Also nein, die haben es schon angemerkt.
Okay.
Sie haben es angemerkt und es wurde im Verlag diskutiert.
Mhm.
Aber um es kurz zu machen, Frau Stiebner schreibt zum Beispiel, es ist halt sehr, sehr schwierig hier, das Kochbuch übersetzen.
Ja.
Dabei gilt immer der Grundsatz, und jetzt zitiere ich, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Ja.
Anpassungen werden vor allem mit dem Ziel vorgenommen, dass Leserinnen und Leser auch hierzulande ein Gericht so kochen können und mit den Zutaten arbeiten, wie es im Original gemeint ist, beziehungsweise wie es dem Original am nächsten kommt.
Mhm.
Denn nicht immer ist hier alles 1:1 erhältlich oder wie im Original beschrieben umsetzbar.
Mhm.
Solche Fälle werden zwischen Übersetzung, Lektorat und Projektleitung beraten, abgewogen und entschieden. Wir beziehen immer auch die Originalverlage und Autorinnen mit ein. In der Tat gab es bei Karibik Vegan den Hinweis des Übersetzungsbüros, dass das Rezept Kochbananen mit Picklitz durch die vielen Habaneros sehr scharf ausfallen könne und daher eine Ergänzung in Klammern oder eine mildere Sorte sinnvoll sein könnte.
Mhm.
Am Ende haben wir uns im Verlag jedoch gegen die Ergänzung entschieden, da Menschen beim Thema Schärfe sehr unterschiedlich sind und hier ohnehin jeder selbst abwägen muss, wie viel er mag und verträgt. Um es kurz zu machen, in Karibik vegan ist alles genauso scharf, wie von der Autorin ursprünglich intendiert. Wir haben an den Rezepten nichts gegenüber der Originalausgabe verändert.
Na dann.
So.
So, haben wir das auch geklärt.
Dann haben wir das mal geklärt.
Mhm.
Das sollte doch, ich glaube, das ist nur fair, das hier
nochmal
nachzureichen.
Ich finde, ich bin für solche Sachen, das finde ich doch großartig.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein sehr spannendes Thema.
Mhm.
Und vielleicht machen wir da mal ein Thema zu, ne?
Ja.
Mit Übersetzung
ein Interview.
Oder
ja, ein Interview.
Ein, oder ja, auch mehrere.
Frau Stiebner steht bereit, glaube ich.
Ja.
So.
Bestimmt.
Dann kommen wir jetzt in Medias Gedöns Res zu unserem ersten Check.
Okay.
Check 1.
Ich habe ein Buch mitgebracht. Das wird gerade sehr, ja, ich weiß nicht, ob es gehypt wird, aber es wird in der Presse, wird es halt bearbeitet.
Ja.
Oder wird es, ist es ein Thema.
Es erfährt Aufmerksamkeit.
Es erfährt Aufmerksamkeit. Und so haben wir uns diesem Oeuvre gewidmet.
Mhm.
To make a long story short. Es geht um Julius Roberts. Julius Roberts, und das ist die Mär oder die Geschichte dahinter, hat Bildhauerei studiert.
Okay.
Das macht ihn natürlich sehr sexy. Ne? Das ist,
wieso ist das eine Mär?
Ein Mann der Künste.
Eine Mär, das ist keine ausgedacht.
Mär. Nein, das ist, warte mal ab.
Ja.
Dann hat er als in Restaurants in London gearbeitet, fand den Job aber zu anstrengend oder beziehungsweise, wie er sagt, zu brutal von den Arbeitszeiten.
Okay.
Die Produkte aber, die Landwirte jeden Tag ins Restaurant gebracht haben, die fand er geil. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, ich möchte auch Landwirt werden. Gesagt, getan. Dann ging er nach Dorset, kaufte sich einen Bauernhof im Südwesten Englands und von dort aus ging er dann viral oder steil.
Ja.
Ne, bei Instagram zu sehen. Er macht Videos bei TikTok und zeigt so ein bisschen, wie so ein kleiner Farmer da kocht.
Okay.
So, das Ganze macht er auch bei
RTL. Dafür hat er noch Zeit, ja?
Das
sieht
findet
so
er
aus.
Geil.
Ja.
So. Das Ganze macht er auch bei RTL Living, da heißt es Taste of the Country, Sommer auf dem Land, vielleicht hast du das mal gesehen. Außerdem ist er ein ziemlich hübscher Farmer.
Okay.
Ne, und so konnte es auch nicht, der ist auch auf, so ist der auch auf dem Buchcover ja, drauf, okay, der Julius, und lacht so schön. Ist ein smarter Typ, ein hübscher Farmer. Und so konnte es ja dann auch nicht anders sein, dass die, aufgrund der Tatsache, dass er bei Insta und überall steil geht, dass die Verlage irgendwann auf ihn aufmerksam geworden sind und gesagt haben, zack, da machen wir doch ein Kochbuch draus. Ja. Das ist ja nur der logische Schnitt.
War die Fernsehserie zuerst oder das Kochbuch?
Das kann ich dir nicht sagen, okay. Das habe ich nicht nachgefasst. Okay,
gut.
Das ist,
gut, ist auch egal.
Aber das Kochbuch kam natürlich jetzt erst. Ne?
Ja, das Deutsche. Ich weiß nicht.
Das Deutsche kam nach dem Englischen, ist in Übersetzung.
Ja. Ich dachte in England, ob da zuerst das Fernsehen war oder zuerst das Kochbuch.
Das
ist egal. Ich ziehe die Frage zurück.
So,
Monika, bitte schneiden.
Monika, bitte schneiden. Und die Presse oder die Verlage schreiben jetzt schon, er wäre der neue Jamie Oliver. Nur so lässt sich auch die Übersetzung erklären. Also in diesem Buch, wenn man so die Texte liest, das ist schon sehr viel Jamie Oliver-Sprech übersetzt.
Ist das so?
Ja, ich knete meine Butter. Ja, guck doch mal. Nehmt doch nicht so viel von der Chili. Passt ein wenig auf. So. Ja. So sieht das dann aus.
Ich nehme einfach meine Hände und mixe damit durch.
Ganz genau.
Das er ist hat damals Jules Lieblingsgericht.
Ja. Jetzt ist das, und jetzt ist er ein Mann der Künste, nicht? Also er hat Bildhauerei studiert und so geht es auch im Buch los. Ich möchte dir das mal vortragen.
Oh, sehr
ich
gerne.
Ich finde das ganz zauberhaft.
Ja, da bin ich gespannt.
Einleitung.
Ja.
Ja, das ist Einleitung auf Seite, ich weiß es nicht. So. Ein klirrend kalter Wintermorgen. Es ist die Mitte einer eiskalten Woche und die Wiesen, die sich vor meinem Fenster erstrecken, sind mit silbrig glitzerndem Frost überzogen. Ich kann die Ziegen sehen, wie sie sich auf einem Sonnenfleck zusammendrängen und versuchen, das bisschen Wärme des Lichts aufzufangen. Nicht der Hauch eines Lüftchens, nur der Schrei eines wagemutigen Rotkehlchens durchstößt die Stille wie splitterndes Glas. Vom Fenster geht mein Blick zum Eingang des Hofs. Ein Viehgitter mit einem morschen, von Wildrosen umrankten Zaun. Drei Feldahorne. Ja, nicht lachen, das geht ja noch. Es gibt das übliche Hofdurcheinander, ein beladener Container, einige rostige Fahrräder und ein Stapel Zaunpfähle, die gegen eine alte Schweinehütte geschichtet sind. Nun Heimat einer streunenden Katze. Meine Hühner scharren. Nein, das ist ja, so geht es weiter.
Ja, okay.
Also, es ist ein Kochbuch.
Es ist ein Kochbuch.
Es ist immer noch ein
Wobei, das ist ja ganz schön geschrieben.
Absolut.
Ne?
Ist ein Schöngeist. Ein hübscher Schöngeist und das kommt an bei den Frauen. Glaub mir. Das ist Schwiegermutters Liebling. Das passt.
Gut.
So, jetzt aber so. Er hat damals im Winter gestartet mit seiner Farm und das war ein harter Winter. Und so ist dieses Buch auch, weil er ja nach Jahreszeiten, er liebt ja die Jahreszeiten, so ist dieses Buch nach Jahreszeiten gegliedert.
Gut, wird ja auch gerade gerne
gemacht. Das ist gerade saisonal kochen, absoluter Hype. Ein paar aber es ist etwas holzig in diesem Buch, dieses Jahreszeiten-Ding. Das ist ein bisschen, wo ich sage, weiß ich nicht. Ein paar Beispiele.
Ja.
Also er sagte mal in einem Interview, dass das Saisonale ihm sehr, sehr wichtig ist. Gerade wenn es um Tomaten geht.
Okay.
Er verzichtet das ganze Jahr auf Tomaten, weil sie ihm nur im Juni schmecken.
Ja.
Leider ist das Buch dann voll von Dosentomaten.
Aber das ist ja eigentlich okay.
Ist völlig okay, aber dann lass den Sprech weg. Ja, dann mach kein Thema draus und sag, hey, es gibt nur 4 Rezepte mit frischen Tomaten, natürlich im Sommer. Und auch im Sommer gibt es Dosentomaten, die er verwendet. Also da frage ich mich, wo ist denn da? Und im Herbst macht er dann noch ein Tomatencurry mit 1 Kilo bunten und unterschiedlich großen Tomaten. Eine Tomatenfocaccia macht er im Herbst mit Kirschtomaten. Ja, er schreibt in der Einleitung, bei ihm in England, aufgrund der klimatischen Verhältnisse, die ich nicht kenne, wachsen die Tomaten bis in den Herbst.
Ja, das ist der Golfstrom, der da vorbeigeht. Noch, muss man sagen.
Ja. Die Frage ist dann aber, warum macht er dann im Sommer Zucchini-Blüten gefüllt mit Kräuterricotta und Dosentomaten? Also dann kann ich ja da auch frische Tomaten nehmen. Das ist alles nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Ich mag ja Dosentomaten. Ja. Alles nicht schlimm.
Ja.
Aber komisch.
Ja.
So, hat ein bisschen was.
Ja.
Zudem gibt es immer wieder Gerichte, bei denen ich ein Problem mit der Zuordnung hatte, was das Saisonale angeht.
Mhm.
Ja, ich kann natürlich zu jeder Zeit alles essen, jahreszeitlich, weil ja alles bei uns in den Supermärkten per se verfügbar ist.
Ja, das wäre aber lecker.
Aber ich assoziiere damit eine andere Jahreszeit. Deswegen frage ich mich, warum ist das jetzt Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Also kleines Ratespiel vielleicht für dich? Du haben wir letztes Mal auch ein Ratespiel gemacht.
Ja, okay.
Gib mir mal eine Jahreszeit für Sardinen-Puttanesca.
Oh Gott, das sind doch eingelegt oder frische?
Eingelegte Sardinen-Puttanesca. Die Sardinen, hast du schon mal frische Sardinen gekauft? Das machst du doch sowieso nicht.
Ja, aber dann hat es ja keine Jahreszeit.
Nein, sag mal, Sardinenputanesca.
Ja, was ist das? Weiß ich doch nicht. Das Pasta-Gericht,
Sommer. Ja, Sommer, Winter.
Okay.
Würzige Hähnchenleber, Bruschetta mit Grillschalotten und Schnittlauch.
Ja, Schnittlauch, Frühling.
Winter.
Okay.
Pasta in Sattgrün.
Pasta in Sattgrün. Ist mit Gemüse oder ist das
Gemüse.
Grüne Pasta?
Gemüse. Pasta in Sattgrün.
Ja, dann Frühling.
Winter.
Okay.
Schmorwurst und Fenchel mit Tomatensud.
Das klingt nach Winter.
Ah, Frühling. Ja, das ist Eintopf. Das ist ja, sicher. Okay. Nicht schlimm, aber hey, Eintopf mit Eisbein, Erbsen und Minze.
Ja gut, Minze. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, so ein Eintopf ist ein Wintergericht. Mhm. Minze gibt es natürlich nicht, aber ich sage Winter.
Frühling. Pimentos de Padron, Iberico-Schinken, Eier auf Röstbrot.
Das weiß ich, Sommer.
Herbst.
Okay.
Gut, wir können das ewig so weitermachen.
Ich habe 0 Punkte, ne?
0, du hast 0.
Scheiße.
Ja. Hallo? Nein, es ist einfach so. Ja, aber das ist nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. Aber mach keine Story draus. Okay. Ja, also das ist so zu jeder Zeit. Es gibt auch zu jeder Jahreszeit eine Pasta. Ja, das ist auch okay. Das ist auch völlig zeitlos. Das kann ich auch immer machen. So. Und die sind auch lecker. Also die Gerichte, wir machen uns hier nicht lustig, doch ein Stück weit schon, aber die Gerichte, die dann daraus entstehen, die er macht, die sind gut. Also ja, Sardinenputanesca, das ist eine Geschichte, die kannst du Sommer, Winter, Herbst machen, das ist alles aus der Dose mit Dosentomaten, das haben wir ja schon gesagt. Das ist lecker, ja, das ist wirklich gut. Pasta in Sattgrün ist mit Spinat, das ist auch sensationell lecker. Super.
Gut.
Es soll eine Pharmaküche sein, also eine Küche der Selbstversorger. Das ist das Thema bei ihm, dass er das bei ihm zu Hause macht. Und was die Zutaten angeht, da sollte man meinen, es wäre eine sehr frische Küche. Das ist sie im Sommer auch in seinen Rezepten. Ansonsten sind es halt viele Dosen. Also natürlich Bohnen, Kichererbsen, Linsen und eben auch die Tomaten oder Gläser. Er mag
Linsen in Dosen? Der nimmt Linsen, Dosen?
Ja.
Dosenware?
Ja.
Okay.
Auch mal frisch, aber also
okay.
So. Oder Bohnen.
Habe ich noch nie benutzt, keine Ahnung.
Ja, Bohnen im Glas sind ihm lieber als in der Dose und TK-Ware, Blätterteig und so. Ja, aber das ist ja auch okay. Und dann das Thema Krebsfleisch. Er macht auch Gerichte mit Krebsfleisch. Da habe ich dann gesagt, okay, super, aber müsste ich erst mal gucken, wo kriege ich frisches Krebsfleisch her?
Aber das ist vielleicht das, was auch gerade...
Das ist England.
Ja, nee, genau. Das was wir gerade auch hatten mit diesem Übersetzungsbüro, die Geschichte.
Genau.
Dass man da gucken muss, es gibt nicht alles überall so gleich erhältlich. Und gerade England ist manchmal sehr speziell.
Ja. Aber gerade, ich hätte das gerne gemacht mit Krebsfleisch, weil da sind wirklich richtig geile Sachen dabei. Sind richtig geile Rezepte dabei.
Und da auch das Brathähnchen,
wo ich es gerade aufgeschlagen habe, Brathähnchen auf Zitrone, Fenchel und Kartoffeln, das ist super lecker. Mhm. Das wird so gequetscht.
Ja, alles Platthuhn.
Platthuhn, so. Es ist leider keine reine Landküche aus seiner Kolchose, sondern er protegiert auch Sevilla, Orangen, Mandeln aus Marcona in Spanien, Kalamata, Oliven aus Griechenland und so weiter und so fort. Mhm. Also er hat noch andere Sachen da. Ansonsten bei den frischen Sachen ist es viel Spinat, viel Schwarzkohl. Hierzulande würde man das dann durch Grünkohl ersetzen. Ich glaube, Schwarzkohl ist schwierig.
Ja, kommt aber mählich, glaube ich auch.
Genau.
Aber,
so. Ja. Er selbst sagt, er ernährt sich hauptsächlich vegetarisch. Das Buch spiegelt das meines Erachtens nach so nicht weiter. Es sind nur 24 vegetarische Rezepte von um die 100,
Okay. Wenn
man die Desserts weglässt. Also das ist dann Lamm mit Sardellen, Hähnchen mit Lauch, Eintopf mit Speck, geschmorte Shortribs, Schweinebauch, viel Fisch, Sardellen, Sardinen, Brathähnchen, Schmorwurst, Rindersteak, Lamm, Eintopf, Eisbein, immer wieder Muscheln. Also das ist schon ordentlich.
Okay. Und er ist Vegetarier?
Nein, er schreibt, er ernährt sich hauptsächlich vegetarisch.
Okay.
So. Die Rezepte, darum geht es, das sind etwa 100, sind easy-peasy-Rezepte, bei denen der Geschmack am Ende dann wirklich überzeugt. Also das ist wirklich das, was er als Rezepte macht, ist okay. Er sagt selbst, er hat Restaurant-Erfahrung, klar, aber er ist doch mehr ein Hobbykoch. Und deswegen sind seine Rezepte auch immer einfach.
Mhm.
Und das sind sie auch. Gut. Das ist auch keine lange Vorbereitungszeit, das ist alles machbar. Aber, und das ist das Wichtigste, es macht Spaß, dieses Buch durchzublättern.
Mhm.
Wenn ich mir auch beim Druck eine andere Papierqualität gewünscht hätte. Also das ist auch so ein bisschen...
Lass mal gerade anfassen.
Blätter du mal, fass mal an.
Ich fass mal an.
Die Fotos sind gut gelungen, spielen ein wenig mit der Lichtstimmung in den einzelnen Jahreszeiten und zeigen eben auch diese einfache Küche, kein Shishi. Und erstaunlicherweise sehr zurückgenommen, was Julius Roberts angeht. Also der ist dann schon da zu sehen, aber nicht, wie man das von vielen anderen Autoren kennt, die also ständig grinsend in die Kamera gucken oder sowas. Also das, was der bei Insta macht und für das er gelobt und geliebt und für das er da
gefeiert wird,
das findet sich im Buch so nicht wieder.
Tolle Fotos, aber ich weiß, was du mit dem Papier meinst.
Ja, es ist ein bisschen...
Das ist so ein glänzendes... Ist komisch.
Ja, ist ein bisschen komisch.
Ja.
Also, Rezepte gut, das Drumherum, die Geschichte, das Storytelling, weiß ich nicht.
Ja.
Hat ein bisschen so, gemacht, gewollt, wie auch immer. Aber tolles Buch, tolle Rezepte und das hat dann am Ende Spaß gemacht.
Ja, ne, so. Gut.
Schwierig, wenn man ihn nicht kennt oder wenn man das, da weiß ich nicht, wie die Brücke geschlagen wird, auch von der Werbung oder wie man das dann gestaltet, das habe ich mir jetzt auch nicht genau angeguckt. Weil TikTok, gut, er protegiert natürlich sein Buch auch bei diesen Insta oder bei diesen Online-Social-Media-Kanälen, aber ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Also wenn man der Social-Media-Nummer nicht treu ist, dann wird man dieses Buch wahrscheinlich gar nicht erstmal in die Hand nehmen wollen oder so, weil vom Kochen und Leben auf dem Land, naja Gott, ne, wie gesagt.
Ja, Landlust und Landleben war ja mal sehr Trend, aber ich glaube, das ebbt auch gerade ab. Das ist,
Okay. Also er macht das, was er macht, macht er gut. Mhm. So, und ich wünsche ihm wirklich alles erdenklich Gute.
Und gefilmt ist das toll. Es ist toll fotografiert. Absolut. Und es passt zu dem Stil von dem, von dem Gefilmten. Das sieht super aus.
Absolut. Auch die Tellersprache, das ist gut. Er hat auf jeden Fall Potenzial. Ich wünsche ihm alles Gute. Nur das Storytelling außenrum, da hätte man ein bisschen besser aufpassen müssen. Das finde ich so sehr... Nicht durchdacht, richtig. Ja. Oder also nicht zu Ende gedacht.
Nicht konsistent.
So. Aber es geht ja ums Buch. Ne? Ja. So. Egal.
Hauptsache lecker.
Absolut. Und die Rezepte findet man ja dann bei uns auf der Kochbuchseite.
Ja, zumindest die du gemacht hast.
Das ist ja mein Buch, das ich hier bespreche.
Ja.
Warum jetzt diese Schärfe in der
Sprache? Ist überhaupt gar nicht scharf. Das wollte nicht scharf sein.
Was soll das?
Gut. Ich wollte das nur mal erklären.
Gut.
Letztens hatte ich bei Instagram, war jemand, die sagte ja dafür, dass ihr das Buch gar nicht so toll fandet, habt ihr ganz schön viele Rezepte vom Raue hier bei Insta. Da habe ich auch gesagt, das waren die Rezepte, die wir besprochen haben. Das ist halt das, was ich gemacht habe.
Ja, aber das zeichnet uns doch aus, dass wir nicht aus dem Leeren labern, sondern dass wir tatsächlich diese Dinger kochen.
Das machen die anderen mittlerweile, glaube ich, auch.
Ist das so?
Also zumindest seit wir da sind.
Ich kenne Internetseiten, wo dieses Buch von Julius Roberts tatsächlich sehr, sehr hoch gelobt wurde. Oh, was eine tolle Landküche, wo ich sage, ich weiß nicht. Also,
Wie ist denn dein finales Lob?
Oder? Wir geben Kochbots.
Ja.
Und ich gebe diesem Buch gute 7 Kochbots.
Von 10. Gut.
Genau.
Ja, sehr gut.
Ja. Es fehlt ein Lesebändchen. Ne, das ist ja dein Thema. Aber ansonsten gut.
Ja, ich glaube, im Moment gucken die Verlage da schon sehr genau auf die Produktionskosten. Ne? Ich glaube, es ist gerade nicht so einfach.
Tja,
schwierige Zeiten.
Schwierige Zeiten.
So.
Wo wir es doch von schwierigen Zeiten hatten.
Ja. Mhm. Wieso ist das jetzt die Überleitung?
Ist doch eine super Überleitung, oder nicht?
Gut, weiß ich nicht.
Wir hatten schwierige Zeiten wegen dem Interview. Wir haben dreimal versucht, dieses Interview persönlich zu machen, aber dann hatten wir einmal Riesenstau, dann war einmal Bahnstreikstau. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt in Gottes Namen online.
Genau.
Was wir eigentlich nicht immer so gerne mögen. Also so lieber vor Ort
geht, ist immer schöner. Aber das ist halt nicht immer möglich.
Nicht immer möglich.
So, aber kommen wir nun zum Check 2.
So ist's.
Check 2.
Und zu dem Buch. Und zwar habe ich Kochen mit Martina und Moritz. Ist so ein bisschen die Überzeile. So kochen wir am liebsten neue Rezepte für jeden Tag.
Mhm. Habe ich ja geliebt, die beiden.
Ist das?
Ja.
Und wann ist die Liebe zu Ende gegangen?
Gar nicht.
Da muss man doch einen Preis setzen.
Ich liebe die beiden. Ich liebte die beiden in der Sendung, die ja nicht mehr ausgestrahlt wird. Im Sinne von Wiederholungen. Ja, ich habe mich da nicht korrekt ausgedrückt. Aber das ist so eine Herzensnummer wie Biolek damals. Biolek war auch mein Herzenskoch. Das ist so eine Herzensnummer. Ich gucke da gerne zu, wie die in der Küche stehen und kochen.
Okay.
Das ist wirklich schön. Mhm. Das ist so ein Samstagnachmittag vom Einkaufen nach Hause kommen, auf der Couch liegen und sich berieseln lassen. Das macht einfach Spaß. herzerwärmend.
Gut.
In diesen Zeiten.
Wer die nicht kennt, vielleicht erzähle ich mal, wer das überhaupt ist. Vielleicht kennt die nicht jeder, ne?
Ja, stimmt.
Ja. Es ist schon wieder eine WDR-Kooperation. Hatten wir letztes Mal schon, aber das sollte nicht zur Gewohnheit werden hier. Ne?
Nein.
Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer heißen die beiden, alias Moritz, der wurde schon im Studium so genannt, seit mehr als 40 Jahren verheiratet tatsächlich. Die waren früher kulinarisch-journalistisch tätig für verschiedenste Publikationen, sind also beides Journalisten. Er nur als Beispiel mal, er war zum Beispiel Chefredakteur bei Meine Familie und ich und sie war mal auch nur als Beispiel Leiterin des Kochressorts bei der Freundin. Mhm. Kennen tut man sie aus dem Fernsehen wahrscheinlich, auf dem Kochfernsehen im WDR, Kochen mit Martina und Moritz. Das haben sie 36 Jahre lang tatsächlich gemacht, bis zum Sommer 21. Somit ist das mit Abstand am längsten gelaufene Kochformat im deutschen Fernsehen. Und laut Martina gibt es überhaupt gar keine Sendung, die so lange mit denselben Protagonisten ausgestrahlt wurde.
Das glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. 36 Jahre ist schon
das ist eine lange Zeit, ja.
Es wurde dann ja abgesetzt und es läuft aber immer noch, und zwar auf sehr vielen dritten Programmen, gefühlt täglich in Dauerschleife.
Da siehst du mal, das ist doch dann erfolgreich, ne?
Ja,
ich finde
ja.
das erfolgreich.
Ja, ja, umso befremdlicher, dass das abgesetzt wurde. Aus Kostengründen, wie es heißt. Wobei, so teuer kann das ja eigentlich nicht gewesen sein. Aber ist gleich auch noch Thema im Interview. Die beiden betreiben jetzt ein Apfelgut im Nordschwarzwald. Neben der Produktion von verschiedensten Apfelprodukten wie Weinsaft, Cidre, Essig, Konfitüre, Chutneys und so weiter, geben die dort auch Kochkurse in ihrer Küche, die früher auch das TV-Studio war. Und für dieses Buch jetzt, So kochen die am liebsten, haben sie nochmal laut Vorwort ihren riesigen Fundus durchstöbert an Rezepten, die ausgewählt, die ihnen besonders lieb und wert sind, diese nochmals überprüft und gegebenenfalls ergänzt oder erneuert.
Ja.
Und sie geben das Versprechen ab, dass die Rezepte immer gelingen.
So. Naja gut, das macht ja jeder. Ne?
Naja, aber ja.
Na, wer sagt denn, meine Rezepte funktionieren
nicht? Nee, das sagt aber vielleicht einfach mal nichts sagen.
Ach so. Ja, wenn man keine Ahnung hat.
Ja, nee,
einfach mal die Fresse halten.
Ja. Also herausgekommen sind hier knapp 100 Rezepte auf 192 Seiten, erschienen im Bäcker Jüst Volk Verlag und kostet glatte 32 Euro. Fangen direkt mal mit dem ersten Eindruck an. Covergestaltung ist schon ein bisschen bieder, wie ich finde. Da ist so ein im Hintergrund so ein bisschen stilisierter Kochtopf, da kommt herzförmiger Dampf raus. Im knappen unteren Drittel nehmen die beiden Autoren den Platz ein. Was ich von Autoren auf dem Cover halte, habe ich an dieser Stelle schon häufiger erwähnt. Das ist gelingt für mich selten, jetzt in einer schönen Anmutung. Aber nun gut. Offensichtlich verkauft sich das ja, wenn man dann sofort auf einen Blick sieht, wer es ist. Ja.
Aber bei Julius ist das ja auch so. Guck mal, der grinst doch so schön.
Ja. Wobei, ja, gut.
Na gut, das ist ja auch ein Fanbuch dann letztendlich.
Ja.
Das ist ja von ihm, das will man ja, die Wiedererkennung. Ne?
Ja. Macht ja. Aber ja, so grafisch so richtig gelungen.
Nein.
Ja, gut.
Egal.
Egal.
Na, egal nicht.
Ja. Ja, ich schöne Bücher sind mir lieber.
Ja. Ja.
Das Layout. Was?
Oh, ich ahne Böses.
Was denn?
Ja, schöne Bücher sind mir lieber.
Nein. Ich spreche nur vom Cover. Das Layout innen ist klassisch übersichtlich, wie bei Bäcker Jüst Volk üblich. Das ist, sind im Rezept Fließtext alle Zutaten hervorgehoben. Das finde ich eigentlich in der Theorie ganz gut. Habe beim Kochen trotzdem manchmal ein bisschen die Stelle verloren, wo ich war. Da muss man wieder alles durchlesen, weil es im Rezept keine Absätze gibt, sondern die hervorgehobenen Zutaten sind die einzige Gliederung. Da wäre für mich hin und wieder so eine thematisch gesetzte Leerzeile doch wünschenswert. Ich bin halt auch nicht mehr so der Jüngste, ne? Also Manchmal musste ich die Rezepte dann 4-5 Mal durchlesen, weil ich nicht mehr weiß, wo ich war. Also ich meine, so komplex sind die jetzt nicht, aber dazu später. Oder geht dir das auch so?
Ich mag das ja so gar nicht.
Du magst das gar nicht?
Ich mag das gar nicht.
Ach so, okay.
Ich mag diesen Fließtext, man kann einen Absatz machen, damit man weiß, okay, bis dahin bin ich jetzt gekommen das ist alles gut. Das mag ich gar nicht.
Nicht mein
Thema. Aber gut.
Du bist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Nein, so ist das. So richtig. Ist das. Wir alte Männer haben ja unsere Schwierigkeiten damit.
Ja. Ne? Ja, so hast du auch den toskanischen Brotsalat gemacht? Nein.
Nee, den habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ich bin sicher, dass du Lapet gemacht hast, den Thai-Salat mit gehackter Enten.
Nee, habe ich nicht gemacht. Nee.
Willst du aber noch machen?
Wollte ich vielleicht machen, deswegen die Markierung. Sieht du musst jetzt aus. Aber nicht alle Markierungen.
Ich gucke nur, was du so machst. Alles gut.
Die Fotos übrigens sind mal wieder von Hubertus Schüler.
Ja.
Den kennen wir ja auch, den hatten wir auch schon mal so im Interview bei uns.
Ja, haben wir.
Ich habe ja den Eindruck, der shootet zurzeit mindestens die Hälfte aller erscheinenden Kochbücher.
Ist gut im Futter, der Typ.
Der Typ, jetzt mal nicht so despektierlich.
Nein,
der
das Mann. Ist doch witzig gemeint.
Gut. Also, man könnte auch hier fast sagen, leider auch keine großen Überraschungen. Der Mann ist offensichtlich eine Bank gerade. Mhm. Vielleicht fehlt er den Verlagen so ein bisschen der Mut, mal eine neue Bildsprache auszuprobieren. Aber vielleicht ist das Martina und Moritz Klientel auch nicht so das richtige Testfeld dafür. Weiß ich nicht. Mhm. Wobei die Autoren hätten sich ja selber ein bisschen mehr Authentizität gewünscht, aber dazu gleich auch noch mehr
im Interview.
Kommen wir zu den Rezepten. Wie kochen denn die beiden jetzt wohl am liebsten? Erstmal asiatisch. Mhm. Da hat Martina ja ein großes Faible für. Es gibt ein ganzes Kapitel Asiaküche, Wok- und Currygerichte. Da gibt es zum Beispiel Tom Kha Gai oder chinesische Ingwerbohnen mit Rinderfilet. Dort in das Kapitel hat sich auch ein gänzlich unasiatisches Rinderfiletspitzen in Schalottenrahmen reingemogelt, quasi ein Züricher geschnetzeltes, welches man aber hier im Wok zubereiten soll. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Mhm. Ich hatte noch Rinderfiletabschnitte in der Tiefkühlung. Allerdings habe ich das in der Pfanne gemacht, weil ich vom Wok-Prinzip auf dem Herd, wobei das erklären die genau, die sind da Fan von, aber ich bin da so letztendlich noch nicht so richtig überzeugt von. Mhm. Ich glaube, dass so ein Wok mit so einem richtig starken Gasbrenner und so einem halbrunden Wok halt aus dünnem Eisen ist was anderes, als wenn ich so einen platten Boden habe. Also nur meine Meinung und mein Wok wartet in meinem Keller auf seine Renaissance. Guck. Aber die hat er mit diesem Gericht noch nicht erfahren. Mhm. Es haben sich aber auch noch einige Asiaten in andere Kapitel gemogelt, wie ein, hast du gerade schon gesagt, der Lap Pet, Thai-Salat mit gehackter Entenbrust, oder ein asiatischer Reisnudelsalat, beide in dem Kapitel Salate. Mhm. Dieser asiatische Reisnudelsalat, auch den habe ich gemacht, war übrigens eine Riesenportion. Die Angabe ideal fürs Partybuffet hätte mir Warnung sein sollen. Mhm. Aber am nächsten Tag habe ich den dann ganz unsalatig warm gegessen und hat mir fast besser geschmeckt. Aber gut. Weiteres großes Thema bei den beiden ist die italienische Küche. Im Kapitel Pasta und Risotto gibt es zum Beispiel Linsen mit Orecchiette, sizilianische Pasta mit Fenchel oder die eher alpenländischen Speckfleckerl mit Spitzkohl. Mhm. Das ist übrigens ein super Rezept, wenn man noch die Nudelbahnabschnitte vom Ravioli-Produktion oder so hat. Dann einfach das, was drumherum ist, einfach irgendwie in kleine Flecken schneiden. Dann kann man super diese Fleckerl draus machen. Ne? Das ist super. Da auch zum Beispiel ein wirklich hervorragendes Artischocken-Risotto mit Erbsen.
Frische Artischocken?
Nee, ich habe TK-Artischocken genommen. Da sind frische Artischocken drin. Mhm. Aber jetzt mal Shoutout an TK-Artischocken.
Mhm. Sensationell.
Ja. Das hat uns damals, ich weiß gar nicht mehr, was war. Ich glaube, Nils Henkel war das. Mhm. Ne? Da in dem Interview hat er gesagt, was kocht er eigentlich zu Hause und so. Und dann sagte er, ja, und gerne TK-Artischocken. Mhm. Das ist schnell gemacht.
Absolut.
Die muss man erstmal finden, leider. Mhm. Jetzt kaufen wir beide regelmäßig im Handelshof, also Großhandel, wie Metro oder so, ein. Da gibt es sie leider nur im 2-Kilo-Beutel. Aber ich habe ja seinerzeit auch mal dich damit versorgt.
Richtig.
Und, auch
die habe ich auch alle vertippt.
Das ist super, ne?
Absolut.
Das ist, also wer das findet und wer
Artischocken
hat,
der findet das
super.
Gut.
Die kann man so, wie sie sind, gefroren in, ich schmeiße die immer in Zitronenwasser, weil Artischocken werden auch in Zitronenwasser eingelegt.
Musst du gar nicht. TK-Ware musst du gar nicht mehr in Zitronenwasser.
Nee, es taut halt schneller auf und wird halt nicht braun, ne?
Das wird auch so nicht braun. Nee? Nein. Siehst ich du? Weiß nicht warum, aber die werden nicht mehr braun.
Okay, ich schmeiß die immer in Zitronenwasser.
Mach das. Dann kriegen sie ja noch mal ein bisschen Gusto.
Ja, naja, man soll die eigentlich langsam auftauen. Aber oft, wenn ich dann so TK-Ware benutze, soll es meist schnell gehen. Mhm. Und TK-Erbsen sind sowieso in Ordnung. Mhm. Super Gericht. Also, wer TK-Artischocken findet irgendwo, zugreifen. So. Tolle Sache. Hm. Ne? Und viel weniger Arbeit.
Ach, viel weniger Müll auch.
Ja, ja.
Machst
ja,
du so eine, also für
ja, der Müll liegt woanders. Der Müll ist der gleiche, der liegt nur nicht bei dir.
Ne? Das ist richtig. So. Ja.
Weiter im Buch. Orientalisch wird es zum Beispiel mit türkischen Petersilienklößchen mit Petersilienwurzelragout im Kapitel Gemüse oder dem grünen Falafel im Fingerfood-Kapitel. Mhm. Holländisch wird es beim Kibbeling mit Curry-Mayonnaise im Kapitel Fisch und Meeresfrüchte. Spanisch inspiriert bei den Suppen und Eintöpfen mit einem One-Pot mit Huhn auf Paella-Art. Moritz' große Leidenschaft Frankreich ist auch öfter vertreten, sei es mit einer, jetzt muss ich das auch richtig aussprechen, mit einer Tarte Saviezanne, einer Kartoffel-Lauchtart oder einer mediterranen Fischsuppe, gibt es auch. Deutsches haben wir natürlich auch ordentlich dabei, wie zum Beispiel Rotkohl mit Ente bei den Schmor- und Ofengerichten. Ein kleines bisschen experimentell wird es bei den Mürbenschokokeksen mit Kokos und Miso bei den Desserts. Die habe ich noch nicht gemacht, will ich aber unbedingt ausprobieren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Mhm. Miso im Keksteig.
Bestimmt.
Ich bin gespannt. Mhm. Ich komme schon hier zum Finale. Mhm. Insgesamt eine sehr abwechslungsreiche Rezeptsammlung mit 24 vegetarischen Gerichten ohne Desserts. Also es ist eher so in der Minderzahl, aber doch vertreten. Gut geschrieben, gut erklärt, das gelingt auch so. Das Versprechen wird eingehalten. Das Level ist so allgemein mittelschwer, würde ich sagen. Aber Anfänger, die es wissen wollen und sich durchboxen, die können ja auch schon mal bei dem Buch zugreifen. Die Zutaten findet man auch alle im gut sortierten Supermarkt. Was soll ich sagen? Eine tolle Rezeptsammlung zum Durchblättern unter dem Motto, was koche ich denn heute? Hier sollte eigentlich jeder fündig werden. Mhm. Da ist für jeden was dabei. Wie gerade schon, wir vergeben Kochpost.
So ist's.
Maximal 10, minimal 0. Und ich gebe auch diesem Buch
7.
Wohlwollende 7 von 10 Kochpots.
Schön, 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 schön. Wenn man überlegt, wie viele Rezepte die schon gemacht haben im Fernsehen, ne? Wenn man das überlegt, was für eine Masse an Rezepten. Mhm.
Ja, waren 36 Wahnsinn. Jahre.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Folgen die produziert
das
haben.
Weiß ich auch nicht.
Aber das ist schon ordentlich.
Ja. Aber ich mag die Art, wie sie kochen. Das ist alles so nachvollziehbar. Das ist so, du kannst dich dann, wenn du die Produkte zu Hause hättest, könntest du dich sofort in die Küche stellen und alles nachkochen.
Ja.
Und das, was sie gemacht haben, das war immer so mit Liebe und Leidenschaft.
Ja.
So, das ist einfach schön. Das ist herzerwärmend, habe ich ja schon gesagt.
Ja. So, genau. So. Herzerwärmend war auch das Interview, was
so
wir geführt haben.
Ja.
Und da hören wir doch jetzt mal rein.
Das Interview.
Also erstmal hallo nach ins südliche Deutschland. Hallo und schön, dass das klappt. Und was man jetzt nicht sehen kann, weil wir ein Podcast sind und kein Kino, ihr sitzt hinter einer Bücherwand. Ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl dieser Bücher Kochbücher sind, oder?
Alles. Hier im Büro stehen ausschließlich Kochbücher. Die anderen Bücher stehen in anderen Räumen.
Okay.
Und in meinem Raum stehen noch mehr als hier.
Das heißt, ihr seid also auch sehr kochbuchaffin. Und wir haben ja immer, sollen wir die Schlussfrage am Anfang machen?
Oh ja.
Ja.
Die Schlussfrage stellen wir jetzt am Anfang.
Genau, wo wir das gerade sehen. Unsere Schlussfrage ist nämlich nach einem Kochbuch, was eine besondere Bedeutung für euch hat. Ein Lieblingskochbuch, oder eine besondere emotionale Bindung zu einem bestimmten Buch. Habt ihr da was?
Oh.
Schwierige
Frage. Also, ein Uraltbuch eigentlich, weil ich über das als meiste, über gutes Essen, über die Wichtigkeit von Produkten oder überhaupt über ja, die Kultur des Essens erfahren habe in jüngsten Jahren. Das war von Josef Wexberg.
Forelle blau und schwarze Trüffel. Darüber sind wir überhaupt zueinander gekommen, weil das war natürlich für mich, auch bevor wir uns kennenlernten, schon das entscheidende Buch, weil ich das habe ich geliebt.
Also das habe ich gekriegt, glaube ich, als ich 17 oder 18 war und da ging es los.
Ah, okay. Damit startete die gesamte Karriere und die Ehe und alles, ja?
Sozusagen, wenn man so will, aber...
Ja, also die gebildete Karriere. Vorher habe ich natürlich alle möglichen Rezepte ausprobiert hier auf dem Land. Mein erstes bekanntes Rezept, was ich immer noch liebe, ist einen guten Bauernspeck fein würfeln mit Senf, Zwiebel, fein gehackt und fein gehackter Petersilie vermischen und sich das aufs Brot streichen, möglichst getoastet und gleich essen, solange das noch kalt ist, obendrauf.
Das gibt es bei uns
auch. Fünf Jahre alt.
Ja.
Das gibt es heute
noch. Mein erstes Rezept ist heute noch ein Renner bei uns, wenn wir einen kleinen Happen zum Aperitif brauchen.
Weil man sich ja nicht vorstellen konnte, als Junge bin ich immer mit Bauern hier aus dem Dorf zu deren Arbeit gefallen, also Kartoffeln auflesen und so weiter, oben auf dem Wagen zu sitzen. Und als Dank habe ich dann bekommen eine Scheibe oder zwei von einem selbstgemachten Bauernbrot, was da einmal in der Woche gebacken wurde, und einen schönen Speck dazu, was von den eigenen Schweinen, den wir unter, also die Leute, die alle hier oben gewohnt haben bei uns auf dem Gut, das waren viele nach dem Krieg, die haben ja auch ordentlich Abfall, pflanzlichen Abfall produziert und das ging immer zu den Schweinen. Und da, deswegen habe ich da auch ab und zu einen guten Speck gekriegt.
Sehr schön.
Es musste verwertet werden.
Ja, wenn wir jetzt von dieser Geschichte auf euer Buch kommen, dann stellt man fest, also das Buch heißt So kochen wir am liebsten. Dieses Speckrezept ist jetzt nicht drin, aber es sind viele andere Rezepte drin. Was verwundert ist, also einmal kann man eure Herkunft, leugnet ihr nicht, aber es ist eben nicht Süddeutschland, es ist nicht Schwabenküche, sondern es ist sehr viel Asia-affin auch drin. Wo kommt denn die Leidenschaft her, gerade für dieses Asia?
Also die habe ich schon ganz früh entwickelt, da ging ich noch zur Schule und habe aber immer schon gerne gekocht und habe das kennt die Asienküche erstmal in einem von diesen chinesischen Restaurants in Mannheim, wo ich zur Schule ging, kennengelernt und fand es schon mal ganz toll. Und als ich dann eben mich mehr mit dem Kochen beschäftigen konnte, bin ich ja ganz viel nach Asien gekommen. Mhm. Also das war überhaupt die erste. Ich kam nach Thailand und ich bin aus dem Flugzeug gestiegen. Ich werde den Eindruck nie vergessen, wie mir mit so einem warmen Massage-Waschlappen die Tropenhitze um die Ohren geschlagen wurde. Und ich bin in tiefe Liebe in dieses Land gefallen. Und davon habe ich mich bis heute nicht erholt. Denn ich brauche, also wenn ich nicht nach zwei Tagen lang kein Thai oder chinesisches Essen bekommen habe, dann wäre ich traurig.
Ja, du musst sagen, sie war ja, als sie schon angestellt war, hat sie sich mal für zwei Monate, glaube ich,
stellen lassen und bin mit einem Fotografen nach Singapur gefahren, um Recherchen für ein Kochbuch zu machen. Das Kochbuch ist leider nichts geworden, aber das hat natürlich mir eine Basis von Wissen über die Küchen Asiens ermöglicht, die einfach unschätzbar ist, weil dort in Singapur waren ja sämtliche Restaurants für alle Küchen, die man in Asien überhaupt nur sich ausdenken kann. Und dort habe ich meine Zeit verbracht. Ich bin morgens aufgestanden, bin in irgendwelchen Restaurants in die Küche und habe die ganzen Tage den Köchen über die Schulter geguckt und bin in den Weg rumgestanden und habe dort einfach viel, viel, viel gelernt, worauf es ankommt. In den einzelnen verschiedenen Küchen Asiens war es nur. Die sind ja sehr unterschiedlich, wie man sich vorstellen kann.
Ja, und dazu kommt noch was, das glaube ich ganz wichtig ist, in asiatischer Küche wird praktisch genauso gekocht wie zu Hause. Es ist also nicht wie in der europäischen Küche, wo die Restaurants völlig andere Abläufe beim Kochen haben als ein Haushalt
Sind denn dann die Rezepte von euch, sind die authentisch oder sind die inspiriert?
Sowohl als auch. Okay. Ja, natürlich. Kommt immer darauf an, was gerade gefragt ist. Also wir haben natürlich ganz viel in unseren Sendungen so ein bisschen modifiziert, damit die Leute auch damit zurechtkommen, damit sie vor allen Dingen die Zutaten bekommen. Weil natürlich gibt es bestimmte Dinge, wenn man die hat, dann schmeckt es einfach authentisch. Und wenn man sie nicht hat, dann braucht man eben ein paar Hinweise und Tipps, was man stattdessen einsetzen kann, damit es zumindest in die Richtung geht. Und damit man so ein bisschen die Idee dieser Art von Kochen hat. Und mir kommt immer auf diese Geschwindigkeit an, dass man eben alles vorbereitet hat und dann ruckzuck in 5 Minuten die Sachen im Bock einmal durchgebrettert und schon hat man es auf dem Teller.
Und was auffällt, es ist Schmorgerichte, ja, aber es ist generell wenig Fleisch. Ist das auch ein Trend oder ist das bewusst gewählt?
Ja, nee, das ist bei uns so. Also zwar kann mein lieber Moritz nie auf ein Wurstbrot verzichten.
Ja, also das ist Schwäbisch, da verspürt man ja und Verspürt ist für mich eine wichtige Mahlzeit. Aber hier ging es ja um was zu kochen in erster Linie und nicht um eine Brotzeit.
Die Großbraten sind sowieso nicht unser Ding. Fleisch aber liebt Moritz sowieso am liebsten kalt. Das hat auch dann eher was mit Wurst zu tun. Und ist zum Feschbar auch besser geeignet. Und viel wichtiger ist uns Fleisch so als Spielerei dazu oder als Geschmackslieferant drunter oder drüber. Aber Hauptsache Gemüse, Salate, fantasievolle Zusammenstellung.
Wie entwickelt ihr eure Rezepte? Sind die alle von euch tatsächlich selber gemacht oder habt ihr ein riesen Team hinter euch? Wie kann man sich das vorstellen, wie ihr die Rezepte entwickelt?
Wir haben überhaupt kein Team. Wir haben Gott sei Dank jemanden, der uns im Garten hilft und der uns in der Küche hinterher wieder aufräumt. Aber alles andere, also alle Zubereitung, also dann machen wir selber.
Jetzt seid ihr die dienstälteste, das habe ich gelesen, es war mir nicht bewusst, ihr seid die dienstälteste Kochsendung im deutschen Fernsehen.
Ja.
Und jetzt möchte ich von euch wissen, es ist ja mal, ich weiß nicht, ob das gespielt ist oder ob das echt ist. Weißt, ich gehe mal davon aus, ich gehe ja immer vom Guten aus im Menschen, ich gehe ja davon aus, dass das echt ist, dass man sich lieb hat, dass man in der Küche steht und gemeinsam kocht. Und jetzt möchte ich mal ehrlich wissen, wann knallt's denn bei euch?
Oh, das knallt schon. Aber ich muss ja nicht unbedingt das Fernsehen dabei zugucken.
Ich habe immer das Gefühl, es ist immer kurz davor zu knallen, wenn Moritz sich einen Wein einschenkt. Das sieht man dann im Fernsehen. Ich habe immer so das Gefühl, oh, das ist jetzt der Moment. Ach, ich habe uns da schon mal einen schönen Grauburgunder rausgesucht.
Nee, den bereitet er vor oder sucht er raus, weil er weiß, dass der besonders gut zu dem Gericht passt. Es ist keine Besänftigung von irgendwelchen Wogen, die er damit gelten möchte.
Ja, das ist auch so, dass wir, wenn wir einen Wein aussuchen, ein Schlückchen davon nehmen während der Dreharbeiten. Entschuldigung.
Ja, ja. Obwohl wir öfter schon von Zuschauern gehört haben, dass sie ja denken, wir sind sowieso Alkoholiker, weil wir trinken ja zu jedem Gericht trinken wir einen anderen Wein. Ist ja unerhört.
Und es wird vorausgesetzt, dass wir die ganze Flasche leeren, so wie die es zu Hause machen, aber das ist nicht der Fall.
Also, okay.
Wir trinken aber tagelang noch nach.
Und wir sind am Ende immer noch nüchtern.
Gibt es denn irgendein kulinarisches Thema, wo ihr überhaupt nicht zusammenkommt? Gibt es da was?
Ach, mit dem Backen ist es sowieso schon schwierig.
Nicht. Macht er absolut
nicht. Und ich denke nicht dran, asiatisch zu kochen, wenn Martina im Raum ist. Das muss sie machen. Kriegst du uns sofort eine auf den Finger oder wenn ich so falsch mache, wie ich es dann gerne mache, wird sie auch ungehalten.
Nein, ich weiß ja, dass es keinen Sinn hat.
Das lässt du mich auch nicht. Aber ich bin für die Salate im Großen und Ganzen zuständig, weil das mein Lieblingsgebiet ist, obwohl sie auch dieses Gebiet inzwischen usurpiert hat.
Jetzt hat ja der WDR die Sendung Kochen mit Martina und Moritz Ende 2021 eingestellt. Könnt ihr dazu was sagen, warum? Das ist ja schade, weil es läuft ja immer noch permanent.
Ja, das finde ich überhaupt.
Wieso machen die keine neuen Sendungen mehr?
Das ist das Stärkste an der Geschichte. Jetzt gehen wir ins dritte Jahr der Wiederholung.
Ja.
Und ich sage es ganz deutlich, wir kriegen dafür nicht einen einzigen müden Cent. Es wird also unser geistiges Eigentum wird dazu eingesetzt, die Einschaltquoten, die weiterhin beträchtigten, ja, den Sender zugutekommen zu lassen.
Und andere Sender und dritte Programme können ja kostenlos wiederholen.
Was also sie auch fleißig tun.
Norddeutscher Rundfunk jetzt, NDR zum Teil, SWR immer noch zum RBB. Teil haben die SWR 3 hat jahrelang die Sendung übernommen und kurz darauf, also eine Woche oder auch einen Monat später, gesendet, manchmal zu einer Jahreszeit, wo es nicht mehr passte. Und nie mussten sowas zahlen, weil das ein Staatsvertrag zwischen den Dritten und bei der Gründung, als es für Kultur- und Schulfernsehen gedacht war. Inzwischen ist es aber ein Vollprogramm und eigentlich müsste man normale Regelungen Rechte beachten. Aber das ist ein Buyout-Geschichte gewesen. Und,
übrigens gibt es keinen Vertrag. Das heißt, eigentlich spricht das Urheberrecht und eigentlich ist das Recht auf unserer Seite. Mhm. Aber wo kein Kläger ist, auch kein Richter.
Und man hat uns bereits bedeutet, also jetzt nicht mal von den Rechtsanwälten her, unter 10 Jahre kann man das gar nicht zu Ende
denken. Das ist eine grundlegende.
Insofern macht man auch nichts. Mhm. Und die können wiederholen.
Und sagen, wir bleiben ewig jung.
Wir bleiben ewig. Das ist richtig. Aber sie sagen, wir sind dann dadurch immer noch zu sehen und also präsent. Und das wäre der größte Nutzen für uns.
Aber hat man euch gesagt, warum?
Ja, weil doch kein Geld da ist.
Ah. Dann ist das Thema, das hatten wir tatsächlich auch vor kurzem mit Björn Freitag im Interview, dass der gesagt hat, es wird überall gespart. Dann ist das Thema. Ne?
Eure immense Gagenforderungen haben das Ganze zum Ende gebracht.
Ja. Ich weiß nicht, ob Herr Freitag billiger ist als wir. Keine Ahnung. Weil wir wissen nicht, was er kriegt.
Gut, nichtsdestotrotz ist ja auf dem Buch immer noch das WDR-Logo zu sehen.
Das ist die Sache des Verlags, weil die sagen, das nützt ihnen. Und, der WDR ist auch interessiert daran, ein Begleitbuch anbieten zu können.
Genau.
Und es läuft offensichtlich auch so, dass sie es gerne haben. Obwohl sie sich das, glaube ich, ordentlich bezahlen lassen.
Ihr seid ja auch in einer Lebensphase, sag ich mal, in dem andere Menschen sich schon lange zur Ruhe gesetzt haben. Woher nehmt ihr die Energie? Was treibt euch an? Wo kommt noch die ganze Inspiration und die Kraft her?
Ja, wahrscheinlich, weil wir dieses Thema so lieben, dass wir und vor allen Dingen der pädagogische Eros so ausgeprägt ist, dass wir einfach Freude darin haben. Es macht richtig großen Spaß, Menschen zu Gast zu haben, die sich mit Loch im Bauch freuen, die nicht nur gern am Tisch sitzen und essen, sondern mit einem zusammen dann auch in der Küche stehen, die sich über neue Ideen freuen, die auch immer wieder kommen, weil sie sagen, wo kriege ich denn schönere Begegnungen mit guten Dingen und mit interessanten Leuten? Weil wir haben wirklich das Glück, immer Menschen hier zu haben, die interessant sind, die Spaß haben, die sich einsetzen. Also es ist immer ein Vergnügen.
Und es sind viele Freundschaften entstanden, also die im Kurs zusammen waren, die sich danach treffen. Und es gibt eine ganze Runde, die auch wieder, wenn die neuen Termine erscheinen, sich zusammensetzen. Und also ein Kurs von einer bestimmten Gruppe, der war ausverkauft, ehe wir uns umgeguckt haben. Also da waren drei von dieser Gruppe gerade hier und am Abend war der Kurs ausgebucht.
So.
Ja, es ist
manchmal ist es toll.
Hätten die sich verabredet und ja.
Jetzt nochmal zurück zum Buch. Da habe ich noch eine Frage.
Ja.
Die Fotos hat, glaube ich, Hubertus Schüler hat die Fotos gemacht. Den hatten wir auch schon mal bei uns in einer Sendung zu Gast. Der hat ein bisschen erzählt, wie er so vorgeht. Wie war das? Wurde das bei euch fotografiert? Habt ihr da Mitspracherecht gehabt oder war das?
Nein, ich möchte mal sagen, leider nicht. Also der fotografiert in seinem Studio in Bochum und da haben wir nun gar keinen Einfluss drauf. Wir können vielleicht mal sagen, dass bestimmte Requisiten eingesetzt werden oder bestimmte Stimmungen, das wird im Verlag abgesprochen und so weiter. Aber wir sind manchmal unglücklich über die Art der Anrichtung und wie es zubereitet ist. Da wird unserer Meinung nach zu frei interpretiert und viel zu viel auf das Aussehen des Gerichtes, wie es vom Verlag vorgegeben wird, geachtet und nicht auf die Wahrheit des Gerichtes oder
auf den Geist des Gerichtes, des Herzens.
Gibt es da ein Beispiel?
Ach ja, zum Beispiel. Die asiatischen Gerichte sehen viel weniger asiatisch aus, als wir sie gerne hätten. Die Art der Kräuter, wie es wird halt alles fürs Foto drapiert. Bei den Kartoffelsalaten hat man nie einen Anschnitt von der Kartoffel, sondern immer schöne Scheibchen. Ja. Also nicht so, wie es eigentlich wirklich aussieht. Und man merkt, es ist nicht durchgemischt, sondern es wird angerichtet,
drapiert. Das wollte ich auch. Es fällt auf, dass wenn man eure Küche kennt, wenn man eure Kochattitüde kennt und wenn man weiß, wie du oder Martina dann nachher die Teller anrichtet, das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Das ist wirklich gar nicht diese Küchensprache.
Danke, dass ihr das sagt, weil wir sehen das auch so und sind natürlich gern. Wir bitten dann manchmal, dies und jenes nochmal zu ändern, aber es hat ja auch gar keinen Sinn, den Fotografen dauernd wieder an seinen Tisch zu schicken. Wenn der Koch es nicht anders will oder kann, dann können wir es von der Ferne auch nicht ändern.
Wieso macht ihr das nicht selber mal, die Fotos? Oder seid ihr so umtriebig, dass schon ein neues Buch möglicherweise in der Pipeline ist? Oder dass ihr diesen Wunsch noch habt, euer eigenes Buch nochmal zu machen?
Wir haben so viele Bücher selber gemacht. Wir haben also unsere ganzen Landschaftsbücher haben wir ja selber
bis auf die C3, also die
fotografiert. Und auch hinterher für die Begleitbücher für unsere Fernsehsendung haben wir ja auch fast alle, viele jedenfalls, selber fotografiert. Jetzt ist gut, ich habe meine Kamera schon eingemottet, weil ich denke, das hat alles seine Zeit. Aber der Verlag ist ausdrücklich nicht dafür, dass wir das machen, weil sie bestimmte Anforderungen an die Bilder stellen und die können wir nicht genügen.
Also, wir haben auch drüber gesprochen, also wurde uns dann gesagt, sowas kann sich
Jamie Oliver
oder
wie heißt er? Otto Lengi.
sich leisten.
Weil das finde ich super. Otto Lengi, wo einfach gerade die Schüssel auf den Tisch gestellt wird und die Hände reingreifen, das finde ich super. Das ist Genuss und Spaß am Essen. Aber das mag der Verlag nicht. Da sind wir andere.
Vielleicht hat er ja auch recht, der Verlag. Man weiß es ja nicht. Ne? Mir kommt das schlüssig vor, die Argumentation, aber vielleicht ist das ja so.
Wir sind eben mehr dafür. Dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn man das essen will. Und im Verlag ist man der Ansicht, dass eben eine klare Aussage, ein Erkennen der Zutaten, sagen wir mal eher Werbeoptik da ist. Und mal gut, Kaiser Kanat hat ja in der Kritik steht, wenn die Fotos seien besonders gelungen. Also es gibt eben verschiedene Auffassungen.
Ja. Dass die Fotos schön sind, ist gar keine Frage. Nur es hat nichts mit eurer Küche zu tun. Es sind noch nicht mal eure Teller. Es ist nicht eure Anrichteweise. Es hat mit Moritz und Martina nichts zu tun.
Ja.
Das ist das. Gut, aber wo geht eure Reise hin? Wo geht denn jetzt eure Reise hin? Die Kamera ist schon eingemottet. Die Kulinarik ist trotzdem noch ein Thema. Es gibt Kochkurse. Ihr wollt weiter essen und trinken und Spaß haben. Das höre ich von euch. Wo geht die Reise hin? Was sind die Pläne? Wollt ihr wieder mehr reisen oder was möchtet ihr machen?
Ja, das mit den Reisen ist leider schwierig geworden, weil die Menschen sich nicht mehr große Bücher, Reisebücher in den Schrank stellen, sondern sich die Sachen aus dem Internet raussuchen. Obwohl wir immer wieder gefragt werden, macht doch endlich wieder was, nach euren Büchern zu reisen, war immer ein Vergnügen, weil es hat immer alles gestimmt. Man hat auch alles wiedererkannt, was wir dort beschrieben haben. Aber es ist eben sehr, sehr aufwendig und sehr teuer. Es ist eben sehr teuer. Und die Bücher, die damals 98 Mark kosteten und dann jetzt mit den 49 da nicht was bezahlen und finanzieren, was der Aufwand bedarf, das ist einfach, das machen die Verlage nicht mehr.
Mhm. Und das Toskana, das war jetzt das erste in der Reihe, kam 1987 raus, hat 98 Mark gekostet. Das war, ja. Heute müsste so ein Buch 250, 300 Euro kosten.
Hm. Und das ist bezahlt keiner mehr.
Bei uns in Deutschland nicht.
Unmöglich, ja.
In Frankreich oder Amerika ist es sieht's anders aus.
Nee, es hat alles seine Zeit. Schade, ja, weil es gäbe immer noch interessante Regionen. Ich wäre immer, mein Traum wäre immer noch Apulien zu machen. Oder, also es gibt immer noch schöne kulinarische Landschaften, die noch nicht so abgefeiert sind, dass man sie nicht mehr sehen kann. Und außerdem selbst in abgefeierten Regionen findet man mit seinem eigenen Blick an Neues, andere Dinge, die noch nicht abgefrühstückt sind. Aber was uns, wo wollen wir hin oder was interessiert uns? Weiterhin interessiert uns immer noch erstens mal die Geschichte der Rezepte, weil wir finden, dass ein Gericht lässt sich nie von der Region trennen, in der es entstanden ist oder in der es auch meinetwegen nur neu belebt worden ist. Und die Zutaten dazu. Und das alles lässt sich nicht trennen von den Menschen, die das machen. Und dieses Gesamtbild, das war ja auch immer das, was uns bei den kulinarischen Landschaften so fasziniert hat und so interessiert hat, nämlich die Menschen, die in der Landschaft mit dem, was sie dort erzeugen und produzieren, was daraus wird. Und das ist ja auch etwas, was immer wieder, gut, das mag eine Zeit lang die Menschen nicht so interessiert haben, aber das ist weiterhin, wenn man sich umguckt, es kommen immer wieder junge Leute, die was neu entdecken, was vergessen war, die wieder neue Ideen haben, wie sie mit ihrer Umwelt, wie mit ihrer Scholle, mit ihrer Geschichte das schaffen, was die Region bringen kann. Und das ist das, was uns immer fasziniert hat.
Ihr seid uns ja nicht ganz verloren, weil man kann euch, da passiert nicht so viel, aber immerhin so kleine Anekdötchen, bei Instagram seid ihr ja dann doch und bei Facebook und dann sieht man, wie eine Seezunge filetiert wird im Meisenheimer Hof, in Meisenheim, ne, solche Sachen.
Ja.
Oder ihr seid in Siebeneich, auch sehr schön, Gasthof Partauna, Kartoffelgnocchi mit Artischocken, also ihr seid umtriebig, ihr seid unterwegs. Das ist doch schön zu wissen.
Ja, weil wir natürlich auch weiterhin uns dafür interessieren, was alles möglich ist und was es gibt und wo man was Gutes finden kann.
Insofern danken wir für das Gespräch heute.
Ja, sehr.
Das war wirklich toll. Wir finden es schade, dass es nicht geklappt hat, weil wir zweimal tatsächlich einen Termin, das mussten wir, das ging nicht. Aber seid gewiss, ihr werdet uns nicht los. Und wenn es zu einem Kochkurs ist, den wir uns dann buchen und dann da einmieten, weil ihr seid mir sehr ans Herz gewachsen mit eurer Leidenschaft fürs Kochen.
Das macht uns erröten.
Ihr beiden, ganz lieben Dank für den heutigen Tag. Wir bleiben bitte in Kontakt und haben uns sehr gefreut, dass es doch geklappt hat heute.
Ja.
Vielen Dank. Alles Gute.
Vielleicht sollten die Verlage manchmal doch, Herr Schüler ist ja immer da, ne? Aber vielleicht sollten die doch manchmal auf ihre Autoren hören, oder? Mhm. Ich weiß es nicht. Wäre immer spannend, wenn die so, die fotografieren ja auch, wenn die ihre eigenen.
Ja, aber wie du ja eingangs gesagt hast, die Verlage müssen alle irgendwo sparen.
Ja, aber Herr Schüler ist bestimmt nicht der Billigste.
Nein, aber wenn du jetzt sagst, ja, aber letztendlich möchte ich mal sagen, ich möchte jetzt die Arbeit des Herrn Schüler nicht schmälern, wenn ich sage, am Ende ist es ja dann doch eine standardisierte Fotosprache. Es ist immer Teller, ein bisschen Klecks an der Seite und Besteckohren. Also wenn du jetzt eine neue Bildsprache eingefordert hast, eingangs unserer Sendung, dann kostet das natürlich Geld in der Entwicklung oder
Was meinst du eigentlich wie ein Klecks? Meinst du so ein Klecks?
Ja, ich meine die Krümmelchen.
Ach so, Krümmelchen. So, das geht aber ja die Krümmel sind weniger geworden. Hier sind ein paar Blättchen, Käse an der Seite.
Ja, aber wie gesagt, wenn man eine neue Bildsprache haben möchte, dann muss man die wohl entwickeln. Da muss man mal gucken, wo soll die Reise hingehen. Das Letzte, was ich immer noch nachhaltig beeindruckend fand, war das Pur vom Henze. Das fand ich immer noch, das habe ich immer noch, manchmal hole ich das raus für ein paar Rezepte. Mhm. Ich dachte, das hat wirklich eine gute, schöne Bildsprache.
Ich fand Melzer
das
gut.
Das ist aber auch Schüler gewesen.
Ja,
ne?
So, stimmt.
Mal anders.
Ja, stimmt.
So, genau.
Ja, stimmt.
Er kann auch anders.
Ja, ja.
Nicht immer das.
Ja,
das ist
genau.
Das Gleiche wie bei diesen ganzen anti-entzündlich und so. Das ist alles
genau.
Alles
sehr ähnlich, ne?
Ja, alles ähnlich, ja.
Ja.
Mhm. So. Ja, Bilder.
Bilder.
So wichtig. Bilder. Bilder, Freunde, Bilder.
So, ich hoffe, es sind Bilder im Kopf entstanden, ordentlich bei unserer heutigen Sendung.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Das war es erstmal für dieses
Absolut.
Mal.
Ne?
Die Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und natürlich auch unter kochbuchcheck.de. Da findet ihr auch Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Mhm. Auf Insta, Facebook, auch manchmal Threads oder andere. So. Sind wir auch. Aber eigentlich Insta ist mal unsere Hauptseite. Da ist am meisten.
Ja,
los.
Da ist am meisten.
Ja.
Da werden wir gefeiert. Da gehen wir viral.
Ja, ja.
So.
Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sagen Tschüss.
Servus. Und Goodbye.
Adieu.
Adieu.
Und immer dabei.
So ist es. Ja. Was gibt es heute bei dir zu essen?
Tafelspitze.
Tafelspitze. Ja. Nein, wir gehen heute in die Brasserie.
Oh, schon. Sure.